Herzlich willkommen zu dem neuen monatlichen Podcast vom Literaturhaus Stuttgart. Mein Name ist Caroline Kallis, ich bin Lyrikerin, Literaturvermittlerin im weitesten Sinne und vor allem Buchliebhaberin. Und an dieser Freude an Literatur möchte ich Sie und euch in diesem Podcast teilhaben lassen, in der Hoffnung, den AutorInnen im Gespräch und vor allem im Spiel näher zu kommen, sie aus der Reserve zu locken, Neues und Überraschendes von ihnen zu erfahren und zu hören. Ich danke dem Literaturhaus Stuttgart, dass wir uns hier zusammenfinden können und dieses Mal eben nicht in dem denkmalgeschützten Gebäude mit Pater Noster im Stuttgarter Bosch-Areal, sondern im Netz. Und auf dem digitalen Sofa feiern wir heute nun die Premiere mit Clemens Setz. Im November wird Clemens Setz, der 1982 in Graz geboren wurde, den Kleist-Preis verliehen bekommen und die Jury lobt ihn in ihrer Begründung als, Zitat, literarischen Extremisten im besten Sinne, ein Erzähler und Dramatiker, der seine Leser mit anarchischer Fantasie und maliziöser Fröhlichkeit stets aufs Neue verblüfft. Zitat Ende. Sein literarisches Schaffen ist so breit wie abwechslungsreich. Sei es der 1000-seitige Roman, die Stunde zwischen Frau und Gitarre, sei es der Gedichtband, die Vogelstrauß-Pompete oder als jemand, der die kurze Form der Erzählung meisterhaft beherrscht. Clemens Setz hat in meinem Quiz nach den richtigen Antworten gesucht. Er hat bei über 100 Fragen, die ich an ihn hatte, das Zufallsprinzip walten lassen und gewürfelt, welche Frage er beantworten will. Es geht in der nächsten halben Stunde also um Arno Schmidt als Mondexperten, um Ideenbücher der Science Fiction. Es geht um Masters of the Universe und ewige Ohrwürmer. Es geht um eine mögliche Poetikvorlesung der Nebenfiguren, um YouTube als göttliches Unterbewusstsein. Es geht um das Verschwinden bei Ilse Eichinger, die Kraft von Fragen. Es geht um Shakespeare auf Klingonisch, um den Bürostuhl von Ernst Jandl und wie er in Besitz von Clemens Setz gekommen ist. Noch eine Bemerkung vorweg. Die erste Flause ist coronatechnisch und mikrofontechnisch nicht gerade glockenhell und glasklar geworden, sondern leicht rauschhaft. Das bitten wir zu entschuldigen und das wird bei der nächsten Flause auf jeden Fall anders. Und nun rufe ich Hallo zu Clemens Setz und die Flausen im Kopf mögen beginnen.
Hallo.
Okay, Zitat. Eine Zeit lang hatten alle Mädchen schwarze Kreise statt der Augen gehabt. Und wem ist das? Arno Schmidt oder Stephen King?
Interessant, ja. Ich habe den Satz noch nicht gelesen, glaube ich. Aber zumindest ist er noch nicht. Ich würde sagen, Stephen King.
Ha, Arno Schmidt.
Ah.
Ja, aus der Seelandschaft mit Pocahontas.
Wirklich, tatsächlich. Also ja, das habe ich sogar vor vielen Jahren mal gelesen, aber ja, schade.
Das ist doch, ne? Also, dass das bei
beiden. Ich mag Wissensfragen gern.
Einen irren guten Satz. Eine Zeit lang hatten alle Mädchen schwarze Kreise statt der Augen gehabt.
Ja, ich habe mir das gleich jetzt so als pubertären Blick auf irgendwas. Das kann der Stephen King ja auch ganz gut. Er ist vielleicht weniger bildreich als der große Arno Schmidt. Aber bei, also Arno Schmidt, das ist lustig, wie. Man kann echt, also die Reaktion auf Arno Schmidt oder was man von ihm hält, zeigt immer so ganz klar, wo jemand gerade ist im Leben. Wenn er halt sich interessiert, wenn er oder sie sich interessiert für Literatur und deutsche Literatur. Aber das scheint so eines der Dinge zu sein, die sich immer ganz krass ändern. Er ist nicht so eindeutig politisch besetzt. Also man weiß nicht, wo man ihn so einordnen soll. Und das erschwert das wahrscheinlich für viele schon mal. Und dann ist er auch so ganz wahnsinnig unterhaltsam, so dass man es zuerst gar nicht sieht. Man liest irgendeinen Text und denkt sich, ich lache die ganze Zeit, aber nein, das kann jetzt nicht intendiert sein. Oder ich lese vielleicht undeutlich. Aber der meint es doch gar nicht so. Es kann nicht sein, dass der witzigste Schriftsteller der deutschen Sprache ist. Das ist doch Arno Schmidt, das ist doch der mit dem unlesbaren Buch.
Ja, ja. Nein, er ist herrlich.
Für mich ist er der witzigste. Ja. Aber sicher nicht jedes Buch und manche sind auch wahnsinnig verquält und mühevoll, ich weiß, späten so Abend mit Gold dran, vielleicht ist nicht so. Das schon, doch, wie heißt das andere? Die Gelehrten, nein, mhm. die Schule der Atheisten.
Ja.
Das meine ich, die Schule ja. der Atheisten.
Ja, ah, okay.
Das ist so diese sehr langen dialogischen Essays, auch ein bisschen steif. Aber sonst ist der oft so wahnsinnig komisch. Aber das sehen die Leute nicht sofort, weil sie irgendwie glauben, was anderes in der Hand zu haben, nämlich hochexperimentelle Prosa.
Ja, ich glaube, die Typografie ist natürlich erstmal auch,
es sieht so seltsam aus.
Genau.
Ja, und das ist auch eine schöne Definition, auch wieder von Samuel Delaney. Experimental Writing is what looks weird on the page. Also, was seltsam aussieht, ist, dass es experimentell. Und das in der deutschen Literatur dann ist es anders mit. Das schaut einfach echt total seltsam aus. Aber es ist es überhaupt. Es ist also vieles ist einfach ja, herrliche Mundartpoesie oder auch seine Bildstärke. Und er ist natürlich auch ein Experte des Mondes, was ich als als hasenartiges Wesen ja sehr sehr schätze meistens, wenn jemand viel versteht vom Mond. Der Mond spielt eine große Rolle.
Ist das sozusagen, also nur die Begeisterung auch für Science Fiction, ist das irgendwie oft auch diese philosophische Dimension oder einfach diese Wildheit an Fantasie, die auch mit dahinter steckt? Oder was ist so das, was dich daran so wahnsinnig begeistert?
Ja, wann immer mir nach einem Ideenbuch, einem Ideenroman ist, greife ich eher nach Science Fiction. Das ist aber jetzt nicht so der ganz häufigste Fall.
Ja.
Aber es stimmt, also es gibt nicht so viele Naturpoeten im Science-Fiction-Bereich. Die verlaufen sich da gar nicht so hin. Die Gravitationszentren dort sind ein bisschen anders. Es zieht schon wirklich eher die ideenträchtigen Wesen an und die Testläufe von Universen und solche Dinge gern versuchen. Ja. Es ist eine manchmal ein bisschen zu ideendichte Atmosphäre dort. Und drum stechen dann die darüber hinaus auch noch viel anderes machen, besonders heraus und sind besonders beglückend, weil da hat man dann einen besonders reichen Eindruck. Also zum Beispiel die Ursula Le Guin oder Samuel Delaney oder Roger Zelazny oder Theodore Sturgeon oder Dietmar Dart. Ja, also das sind dann so Figuren oder Menschen, die zwar offenbar sich angesprochen und angezogen fühlen von der Ideendichte, dem Novel of Ideas, aber dann darüber hinaus noch so viel ja, weiß nicht, Reichtum in sich haben, dass sie auch Sprache und Weisheit über das Menschliche und das Klebrige zwischen den Menschen, die Grausamkeit, alles das kann man alles dann doch noch drinnen finden. Ja.
Ist das folgende Zitat aus Charlotte Roachs Feuchtgebieten oder aus Clemens Setz die Stunde zwischen Frau und Gitarre? Zitat. An anderen Tagen war sie richtig hochtourig unterwegs, schluckte den Saft von drei Männern und zwei Pisten ein wenig in ihren Mund, ein kurzer Strahl.
Ja, das erinnert mich noch. Ja, das ist mein Buch.
Das ist dein.
Ja. Yeah.
Eindeutig, ne?
Ja, also junge Frau und sie hat Abenteuer, aber die bleiben auch nicht, die sind nicht von Dauer, Gott sei Dank. Also es geht im Buch nicht darum. Ich glaube, ich so insgesamt vielleicht mal gezählt, weil die Leute auch so irritiert waren von den paar sechs Sätzen, die da drin stehen. Ich glaube, es sind auf 8 Seiten oder so von 1000 stehen ganz, ganz schlimme. Also wenn man das nicht mag, ist man nicht in einer Dauerbeschallung da. Gar nicht.
Es sind noch genug Seiten übrig.
Ja, ja, ja. Es geht um ganz was anderes. Bei Charlotte Roach.
Wir drüber sprechen.
Ja, ich könnte das gar nicht beantworten, weil ich habe dieses berühmte Buch von Frau Roach gar nicht gelesen.
Ja, ich auch nicht, ehrlich gesagt.
Es ist so ein Buch.
Nee, aber es ist so ein Buch, über das hat man so viel gelesen, dass da dachte ich, man muss es jetzt auch gar nicht mehr selber lesen.
Vielleicht, ja, aber ich habe Ihre Paardiologie ein bisschen angehört, den Podcast.
Ja, ja.
Fand das eigentlich am Anfang recht spannend und jetzt höre ich es nicht mehr, aber es war wirklich mal ja so Einblick in ihr Gespräch und so ein Projekt, wie können wir unsere ja, ich weiß nicht genau, was das Projekt war, so halt öffnenbar ist die Beziehung oder so. Aber das war irgendwie interessant. Und manchmal war es auch richtig trist und traurig. Und das fand ich dann auch spannend, dass man das so hinkriegt als Podcast. Das war einfach
Ja.
mal richtig deprimierend zuzuhören.
Ja, dass man sich auch so offenbart letztendlich
Ja, dass sie das
als
Gefühl haben, sie
Paar.
möchten das jetzt. Also ich fand es gar nicht irgendwie unlauter oder unhübsch oder sowas. Aber ich denke mal, was denkt die Person gerade? Und dann dachte ich mir, ah ja, die wollen das jetzt gerade sagen, uns allen. Das fand ich dann so wahnsinnig. ach, nee. Aber ja, es war echt interessant. Also sicher einer der interessantesten Podcasts auf Deutsch.
Auf
Gibt's ja
jeden
nicht
Fall.
so viele eigentlich.
Nee. Welche Hörspiele außer Bibi Blocksberg hast du als Kind noch gehört?
Oh, viele, viele. Meine ganze Kindheit war tatsächlich angefüllt mit Hörspielkassetten. Das war
Ja.
die wichtigste, das wichtigste Medium. Ich habe gar nicht viel fernsehen dürfen und ich durfte auch lang kein Satellitenfernsehen und auch keinen so Super Nintendo und was da alles populär war oder Game Boy haben. Dann irgendwann schon so mit, weiß nicht, 12 vielleicht war dann zwar noch so ein paar so Spielkonsolen erlaubt, aber vorher nicht so. Das ist doch, und ich habe aber ewig so Kassetten gehört und währenddessen immer irgendwas Simples gespielt mit Figuren oder so, weiß nicht, wie 7, 8 oder so war. Und ja, was habe ich da gehört? Also mein Lieblingshörspiel war Krabat von Ottfried Preußler, von ihm selber gelesen. Das ist auch immer noch eins meiner Lieblingsbücher. Das ist also das vielleicht. Ja, ich meine, man kann da natürlich, ich habe vorhin behauptet, ich habe nie ein Buch fertig gelesen, aber fertig gehört und ist ja auch fantastisch. Auf YouTube kommen diese ganzen alten Kindheitsdinge dann, sind so gesammelt wie in einem göttlichen Unterbewusstsein. Das heißt,
Und besitzt du diese Kassetten auch noch?
das weiß ich nicht. Ich glaube, also die stehen dann sicher irgendwo bei meiner Mutter oder so, aber vielleicht gibt es die noch, ja. Ich habe sie nie, schon lange nicht mehr in der Hand. Ich habe wohl mal nach ein paar davon gesucht im Internet, weil ich habe auch so Ohrwürmer, so ewige Ohrwürmer seit der Kindheit von manchen. Also zum Beispiel ein ganz albernes Beispiel. Es gibt so, wie heißt das, The Masters of the Universe mit
Ja,
He-Man,
ja.
so ja.
E-Mail und Shira, ja.
Genau. Und da gibt es eine Folge, wo einer demonstriert, dass er die stärksten Kiefer hat. Er kann alles zermalmen mit den Zähnen. Und sagt jemand, der das nicht glaubt, sagt ihm, hier sind diese Nüsse. Und kannst du die zerbeißen? Dann sagt er so was wie, haha. Das sind kosmische Nüsse. Und ich habe seit 20 Jahren diesen absurden Ohrwurm, das sind kosmische Nüsse. Und habe nie irgendeinen Anlass, den Satz zu sagen. Habe tatsächlich aber auf YouTube dann diese Folge entdeckt, weil man braucht es ja nur eingeben, den Satz und sich He-Man und dann findet man schon die richtige Folge, weil ja, irgendwelche erwachsenen Männer mit ähnlichen Erinnerungen haben stundenlang diese alten Hörspiele transkribiert und diskutieren über sie. Also die sind.
Es gab ja auch diese Realverfilmung dann tatsächlich mal, ne?
Oh, ja,
Die, hast du die mal gesehen?
weiß ich gar nicht mehr.
Ja, es gab tatsächlich eine
Oh
Realverfilmung.
je.
Aber gut, ja, die aber tatsächlich nicht an das Zeichentrick herangereicht hat. Also ich kenne es tatsächlich als Zeichentrickserie vor allem. Mein Bruder hatte auch diese He-Man-Figur, ja, die irgendwie so nach Moschus, also die nach Moschus zwischen den Beinen roch. Es war irgendwie eine ganz seltsame Spielfigur irgendwie.
Tatsächlich, okay, ja.
Ja.
Also ich hatte, glaube ich, nur irgendeine Nebenfigur. Also nicht den He-Man selber, den hatte ich nicht. Der war, weiß nicht, der
Und
war,
auch nicht
also,
Skeletor.
nein, den auch nicht. Ich habe so die Nebenfiguren,
Okay.
die nicht wichtigen. Schon damals. Später literarisch dann auch. Aber es ist ja eigentlich, ich meine, vielleicht kann man das mal aufblasen zu seiner zu seiner Poetikvorlesung. Es gibt ja wirklich so die Liebhaber der Großen und die Liebhaber der Nicht-, der Nebenfiguren. Und beides hat seine Begründung. Also es gibt ja so die diejenigen, die sich von Überfiguren angezogen fühlen. Deren Biografien schreiben. Was zum Beispiel könnte man Emmanuel Carrère schreibt über Limonov, seine ultrakomplexe, echte Figur. Studiert ihn jahrelang und zeigt ihn in allen seinen entsetzlichen Facetten. Und dann gibt es so einen Dichter wie Konstantinos Kavafis, der über den nur in einer Nebenzeile bekannten dritten Sohn irgendeines byzantinischen Kaiserpaars ein Gedicht schreibt.
Quiz. Nächste Quizfrage. Eine Scheibe Dingsbums. Gedichtbuch von Oskar Pastior oder Spruch von Alf dem Außerirdischen?
Pastior. Das ist gut. Ich möchte es so gern, dass es Alf ist. Ich sage,
ja, es wäre schön, ne?
Ja.
Es wäre schön. Leider nicht.
Ist doch ein Gedicht. Ja, okay.
Es ist ein Gedicht von Pastior, genau, aus dem Jahr 1990. Aber ja, es wäre schön. Ilse Eichinger oder Ingeborg Bachmann? Zitat. Verschwinden war mein erster Wunsch. Schon als ich kaum sprechen konnte. Ich habe immer wieder versucht, nicht zu atmen. Oder ich dachte, wenn ich die Augen schließe, bin ich weg. Das hat, wie man sieht, nicht funktioniert.
Eichinger.
Ja. Gut, sehr gut.
Also gut, sie hat ist ein Interview wahrscheinlich, oder?
Das ist ein Interview, ja, tatsächlich, genau.
Ja, die Interviews von ihr sind ja so ein singuläres, es ist fast wie ein eigenes Werk. Ne? Es gibt einige Leute, die sich auch ihre Schriftstellerei in die Interviews hinüber gerettet haben. Wo dann sein eigenes Werk entsteht. Berühmtes anderes Beispiel, Thomas Bernhardt zum Beispiel. Oder Andy Warhol, der jetzt kein Autor war, aber halt doch so eine Interviewkunst erfunden hat mit eigenem Stil. Auch die Eichinger hatte eben diese Backage'n Interviews, dieses das Aufhören, Verschwinden, Vergessen werden wollen. Anti-Ruhm, also dieses sich ganz, ganz wegnehmen und alles ablehnen.
Aber das ist interessant. Also das ist ja irgendwie auch so eine paradoxe Situation, weil Schreiben ja irgendwie das Gegenteil von Verschwinden ist, ne? Sondern sich so fest, also es ist ja wie so ein sich festschreiben auf Papier, so ein Gegenteil.
Ja, es ist sicher ein, man baut aus sich allein ein Team mit unsterblichen Teampartner sozusagen. Nämlich Bücher und Papier und dann auch die anderen Menschen, die das weitertragen. Also es gab schon immer wieder Menschen, die gar nichts persönlich damit zu tun haben wollten. Ich glaube, bei jetzt dem vorher zitierten Beckett der hat zwar auch immer diese Damn to Fame und war sehr zurückgezogen, aber der hat es, glaube ich, auch doch so dann genossen, auch also er war nicht so ein mönchisch-reiner Geist in dem Sinn, muss man auch nicht sein. Aber es gab immer wieder, und vor allem die anonyme Werke hinterlassen haben, das ist da der eindeutigste Fall. Aber auch die Menschen, die halt verschwunden sind, dann nichts mehr schreiben wollten. Also wir hatten das einmal und das war das Projekt und dann ist nichts mehr.
Dann war es gut.
Ja, es gibt wirklich sehr, sehr viele sehr bescheidene Menschen, die geschrieben haben. Das finde ich immer spannend, weil man sie jetzt nicht mehr so sieht. Man sieht sie sicher immer weniger, weil das Gezappel und das Gerangel um Ressourcen so viel stärker geworden ist.
Würfelst du uns noch eine Runde,
Clemens? Okay, ja, dann würfeln wir. Eins. Und nochmal eins. Dann bleiben wir bei eins. Das ist die erste Frage.
Die allererste. Was ist eigentlich das Interessante an einer Frage?
Oh.
Also wie gesagt, auch da erkläre ich vielleicht nochmal den Hintergrund der Frage, dass ich, also wie gesagt, so im Vorhinein mich so ein bisschen damit auseinandergesetzt habe, was ist eigentlich ein Interview, warum macht man das eigentlich, ne, auch mit dem Autoreninterview, wie kommt man da ins Gespräch, was gibt's da irgendwie auch schon wieder für theoretische Ansätze hinten dran und was hat das alles so mit Inszenierung des eigenen Seins zusammen. Und auf der anderen Seite gibt es ja tatsächlich dann so etwas wie
ein Roman in Fragen auch von Paget Powell. Also ne, es hat ja irgendwie so eine Frage, hat ja irgendwie eine totale Kraft und das Gute ist ja, dass man sozusagen den Ball auch dem anderen zuspielt. Ja, oder auch dieser wahnsinnige Erfolg von Max Frischs Fragebogen, so, ne? Also,
der sich ja den habe ich
in die 50. Auflage oder so etwas zieht. Also, oder auch, ne, so Fragebögen. Deswegen die Frage lautet, was ist eigentlich das Interessante für dich an einer Frage?
Ich bin, die Frage ist als Form natürlich sehr intim. Also, wenn man eine Frage gestellt bekommt, darf man vielleicht antworten. Ne? Das könnte man so ganz anthropologisch irgendwie festlegen. Nicht immer darf man antworten. Darin, wenn man Fragen stellt, wirklich live und dann, ja, man möchte einfach die Beteiligung von Menschen. Man möchte weniger allein sein, man möchte nicht mit seinem Kopf allein sein. Das ist die Haltung eines Fragen. Bitte, ich brauche noch mehr Köpfe. Und das kann ja auch ein Text machen. Und dann fühlt man sich vielleicht als Leser oder Leserin angesprochen, mehr voll. Also,
Und so ganz praktisch gefragt, also in dem Buch Bot, Gespräch ohne Autor, da ist ja zumindest schon mal klar, woher die Antworten auf die Fragen kommen, nämlich aus deinem Tagebuch. Aber tatsächlich, woher kommen eigentlich die Fragen in dem Buch?
Oh, das ist leicht beantwortbar. Die kommen von Angelika Klammer, das ist eine Lektorin und auch kann man es nennen, eine Interviewerin. Also zumindest ist das eine ihrer, sie macht das gern, glaube ich. Und macht auch Bücher daraus oft.
Und sie kannte sozusagen das Tagebuch, oder ne? Also woher wusste sie, was vielleicht zielführend
zu ihrer Frage? Die Geschichte war etwas anders. Wir hatten ursprünglich gedacht, dass man mir einen Interviewband ganz nach klassischer Art machen kann.
Ja.
Also so, ja. Jemand erzählt das über seine Kindheit und über seine Vorlieben und über seine Verfehlungen. Und so wie halt, so wie man es macht, wenn man ein nacherzählenswertes Leben hat oder irgendwie so. Sie hat es vorher gemacht mit Hertha Müller, die ja ein bewegtes Leben hat, mit Verfolgung und mit Flucht und man kann das mit bestimmten Leuten machen, mit Hertha Müller, mit Günter Grass, mit, genau, und das, aber mit Peter Handke, da gibt es auch so, ich weiß nicht, 5, 6 so Bücher mit Gespräche mit ihm, ja. Und das, wer immer das kann, dem applaudiere ich und sage, wunderbar, aber das hat sich herausgestellt, dass man es mit mir nicht machen kann, leider. Also ich kann nichts antworten auf dieser Ebene, auf eine Buchlänge. Ich kann schon kurz manchmal eine Antwort geben, aber wenn man das dann transkribiert, klingt eben alles so wie, ja, ich versuche halt, wenn ich schreibe, dass das interessant wird. Und das ist alles so Binsenweisheiten und offenbar ist mein Kopf voll von dem. Macht ja nichts. Man muss es nur nicht öffentlich. Ich hatte dann ein Buch gelesen über Philip K. Dick und es war nicht über ihn, sondern über einen Roboter, der so gebaut, der aussah wie Philip K. Dick und konnte irgendwie aus seinen Tagebüchern und Briefen und Romanen einfach frei zitieren. Das war die Intelligenz in dem Kopf dieser Maschine. Er konnte einfach nur in den Schriften des Vorbilds zitieren. Und man konnte aber dann eben Gespräche mit ihm machen, wirklich. Und die Leute hatten den Eindruck, dass sie da wirklich also eine Intelligenz vor sich hatten, obwohl es eine reine Zitatmaschine war nach Reizwort, nach dem Hauptwort, dem ersten Hauptwort in der Frage oder so. Und das habe ich dann genauso nachgebaut. Genau denselben Algorithmus, eine Frage und dann meistens dem ersten Hauptwort einfach suchen und noch mit einem, so man kann ja einen so Thesaurus verwenden, mit Synonyme, richtig Glauben, Religion und so, dass das halt dann, man sucht dann einfach in der Datei, die ja sehr lang ist bei mir, und dann findet man einen Absatz und kopiert den einfach wahllos dann rein, ohne zu schauen, ob es gibt mehrere Stellen und dann wählt man halt irgendeins aus, möglichst ohne zu denken. Und oft haben die wunderbar zusammengepasst und manchmal überhaupt nicht. Und manchmal war die Verfehlung und das Missverstehen, dieses Clemensetz-Bot halt so reizvoll, dass man es dann auch stehen lässt. Und genau, damit hab ich das Ganze gecrashed und gerettet, glaube ich. Und wir hatten das Buch in 3 Tagen. Aber dennoch ist es, glaube ich, viel wahrhaftiger, als wenn man eben mit mir persönlich spricht. Ich weiß nicht, was das, was der Grund ist. Ich bin vielleicht blockiert oder habe so eine Social Cue Awareness Störung oder also es kann viele Gründe haben. Also ich kann nicht so gut antworten live, wenn ich vor jemandem sitze. Ich will den dann eher beeindrucken dauernd oder möchte lieber auch irgendwas von der Person hören. Und, ja, also auf kurze Zeit geht's schon, aber dann halt viele Sitzungen hintereinander. Das crasht völlig.
Im Herbst erscheint ein neues Buch von dir, ein Lang-Essay, würde ich sagen. Und er hat einen Titel, der lautet Die Bienen und das Unsichtbare und es geht um Plansprachen. Was kannst du uns über Plansprachen erzählen und warum gibt es die überhaupt?
Erfindung. Also es gibt immer meistens einen Grund, warum jemand eine Sprache erfindet. Zum Beispiel Esperanto wurde erfunden, damit es möglichst vielen bereits bestehenden Sprachen gleichen möge und möglichst leicht und mit Regeln kann man sich in einer halben Stunde alle merken und dann die internationale Verständigung fördern will. Andere wollen ganz andere Dinge erreichen mit dem Erfinden von Sprachen. Was aber alle wollen immer, ist mehr sprechen. Sie gehen dann immer herum und wie machen sie das? Sie schreiben Dichtung darin. Das ist der Königsweg, um Sprecher zu generieren. Man kann auch anderen sozialen Druck generieren, das ist auch versucht. Aber was funktioniert, ist Literatur. Und was aber in dem Buch auch vorkommt, ist ein ganzes Kapitel tatsächlich über Nonsensdichtung, aber nicht jetzt klassische Nonsensdichtung, sondern Nonsensdichtung, die, ich nenne es dann Nonsens und sein Double und über Dinge, die so sind wie Nonsensdichtung. Also zum Beispiel die Gedichte von einem meiner großen Helden, Oscar Pastior, den ich lang nicht verstanden habe. Ich habe immer gedacht, das ist halt so, keine Ahnung, so irgendwas, so Spielerei. Ja. So ein Ernst Jandl, aber mit einer anderen Mundart, die mir nicht so nahe liegt. Ja. Aber diese Gedichte aus der Krimgotische Fächer, die Ballade vom defekten Kabel zum Beispiel, das Kalben, ich kann es nicht sagen. Und die anderen Kapitel handeln von von großen und interessanten Projekten wie Volapük, Esperanto und vor allem Bliss Symbolics, was wahrscheinlich die dramatischste und bislang unbekannteste und auch irgendwie verfilmenswerteste Story. Das ist so eine Oper, eine bizarre. Und auch ein Kapitel über H.C. Artmann und seine Versuche, das Piktische wieder zu erfinden und auch in Fantasiewalisisch zu schreiben. Die interessanten Übersetzungsversuche, die es da gibt sogar. Das ist halt Sachen, die völlig abwegig sind. Das hat mich geflügelt, weil es ist so ein gigantischer Kontinent. Auch die ganze Esperanto-Literatur. Ich habe Esperanto gelernt und kann jetzt also Romane lesen und es gibt so wahnsinnig viele und es gibt Genies der Weltliteratur, die nur in Esperanto schreiben und die kaum übersetzt irgendwo werden, oder ganz so als kuriose Nebensätze in irgendwelchen Dingen da so erwähnt werden. Und so wie eine Schriftstellerin, die lebt noch, heißt Spomenka Stimmets. Ich glaube, sie wohnt in Zagreb und also die könnte den Nobelpreis finden, also das ist gar nicht übertrieben jetzt, die würde ihr wirklich den Nobelpreis, aber die wird nicht wahrgenommen, weil sie halt in Esperanto schreibt. Und das wird nicht so ernst genommen halt. Und ich frage mich auch, warum das ist im Buch und versuche das irgendwie. Ja, aber eigentlich besteht es aus Geschichten über die Erfinder und manchmal auch die eher auch berühmte oder zumindest ungewöhnliche Sprecher der Sprache.
Quiz. Nächste Quizfrage. Und jetzt muss ich gucken, dass ich mir nicht die Zunge zerbreche. Valyrisch oder Klingonisch? Sikisi Vasco Fufar es Sia Gundja in Ilas.
High Valyrian, oder?
Sehr gut. Ja. Sehr gut. Okay. Das war zu einfach.
Das habe ich gelernt sogar. Beide.
Ja,
ich kann es nicht, aber.
Ja, meine Aussprache war wahrscheinlich katastrophal, aber ich habe mein Bestes gegeben.
Ja, da gibt es, glaube ich, eh nicht so, das weiß ich gar nicht, ob es da strenge Konventionen gibt. Ich glaube, die Klingonisch Fans sind eher streng, was die,
sind strenger.
Die Phonetik angeht. Da gibt's, aber es gibt bei beiden inzwischen einen Duolingo-Kurs, auch für High Valyrian. Und das ist eh ziemlich, ja, fast wie eine romanische Sprache ein bisschen. Also es hat natürlich so spezielle Formen, die hineinprogrammiert sind. In meinem Buch geht es auch ein bisschen darum, beim nächsten. Also ein lustiges Beispiel ist, dass der George R. R. Martin hat sich nicht die Mühe gemacht, eine ganze Sprache zu erfinden. Mhm. Er hat zwar die doppelte R von Tolkien übernommen, aber dann einfach, er hat so ein paar so echt cool klingende Phrasen eingebaut. Zum Beispiel Valar Morghulis, all men must die. Also alle Männer müssen sterben. Und der Peterson, glaube ich, der die Sprache dann entwickelt hat für die Fernsehserie.
Ja.
Das Buch habe ich auch gelesen, The Art of Language Invention. Mhm. Vergnüglich, aber ein bisschen zu self-congratulatory, aber okay. Der hatte eben rund um dieses eine Zitat eine ganze Grammatik dann erfunden. Zum Beispiel nämlich einen Mehrzahlfall, also für alle, nicht nur viele, sondern alle Wesen. Mhm. Also ich sage Katze und Katzen, sondern halt Katzar und hast alle Katzen.
Mhm. Ah, okay.
Und Valar ist eben die Mehrheitsform für alle, ausnahmslos alle Männer. Ich glaube, Valar ist der Mann. Ja. Mhm. Das finde ich interessant, wenn man da so kleine Schnipsel zugespielt bekommt, rein phonetische Poesie, einfach die so, also noch Fantasy und cool klingt, ja. Und dann musst du darum eine echte funktionierende Sprache bauen, das dann auch wieder niemand überprüft, außer ein paar Fans, und dann in der Folge, wenn es berühmt genug wird, dass man vorher aber nicht wissen kann, die es dann wirklich lernen.
Ja.
Das ist halt eine sehr unterbrochene, paradoxe Projektsituation. Das mal technisch auszudrücken. Ja. Also das ist dieses, ich glaube, jeder kennt Klingonisch.
Weil das ja, so wahrscheinlich, diese, ein härterer Klang in der Sprache auch. Hm?
Ja, viel Fauchlaute. Und, also zum Beispiel das Wort Klingonisch heißt nicht, oder Klingon, ich weiß, ich kann es nicht gut, aber heißt nicht Klingon, sondern Klingon, also mit seinem TL aber sehr behaucht in der Kehle. Und allein da fängt es schon an. Sehr viel so. Aber es war mir zu schwer, muss ich zugeben. Ich habe es ein bisschen probiert und versucht dann Hamlet zu lesen auf Klingonisch.
Ach, das gibt's tatsächlich. Okay, das muss ich
auch. Ja, es gibt nämlich, es ist auch schön, es gibt die in einem Star Trek-Film sagt ein Klingone, Shakespeare ist am besten, wenn man ihn im klingonischen Original liest. Und sagt so ein Witz. Aber dann haben die das ernst genommen und haben dieses Hamlet genommen und haben es zweisprachig gedruckt, Englisch und im Original klingonisch, und dann die englische Übersetzung so kommentiert, als wäre sie nur eine ungenaue Approximation des Originals und aufgrund welcher mit wahnsinnig vielen Anmerkungen kulturellen Inkongruenzen dafür verantwortlich sind, dass wir jetzt das so ausdrücken müssen. Also es ist eine wirklich glorreiche und sehr vergnügliche Abwertung Shakespeares. Und, das hat auch so ein kleines Kapitelchen, so eine Betrachtung in dem Buch.
Könntet ihr noch anbieten, entweder Friederike Mayrücker oder Ernst Jandl oder Katrin Passig und Sascha Lobo? Welche hättest du denn gerne noch zum Schluss?
Ja, meine Lieblingsdichterin überhaupt auf der Welt ist Mayrücker. Also
Kennt ihr euch eigentlich, habe ich mich gefragt, wo du jetzt in Wien lebst?
Also ich bin hier einmal, durfte einmal mit ihr Kaffee trinken.
Ah, toll.
Kenne ihre Adoptivtochter.
Ja.
Ich habe sogar den von ihr, wirklich, es war wahnsinnig nett, ich habe den den Bürosessel, Sessel sagen wir in Österreich, den Bürostuhl von Ernst Jandl geschenkt bekommen. Das, darauf wow. sitze ich jetzt gerade, der knarrt auch im Hintergrund.
Oh, das ist ja großartig.
Das heilige Knarren.
Ja.
Aber ich mag den tatsächlich sehr gerne. Er wirkt halt mhm. auch wie ein Bürostuhl, wo man viel drauf gesessen wurde. Mhm. Und ja,
kannte ich dann so ein bisschen. Okay, dann schieße ich mal los. Und zwar, jetzt pass auf, jetzt bin ich gespannt, was du sagst. Das Gedicht heißt Magische Blätter. Und darin heißt es, wenn das schräge Licht über dem Blatt in die Wirrnis gekreuzte Linien stieße, griffen wir uns beim Nacken und drückten den Kopf in die Pfützen, bis die Bilder zergingen wie Kreide im Regen.
Nicht wahrscheinlich klassisch, so wie sie schreibt sonst, aber es ist Mayrek.
Und du, das ist interessant, es ist Jandl.
Ah,
es ist das ja, ist also, schade. Das ist schade, aber also, da würde mich tatsächlich dann auch manchmal so interessieren,
ist es
ne, wie die beiden.
Ein Pastiche von ihr.
Also, ich habe es gefunden in Jandls Werkausgabe. Es gibt ja von Mayröcker diese magischen Blätter, ne? Also da gibt es ja mehrere Bände, die so heißen tatsächlich von ihr auch.
Ja, das klingt auch teilweise so.
Und die sind 83 erschienen und dieses Gedicht von Jandl ist aber aus dem Nachlass und das ist wohl in den 50ern entstanden. Und das ist spannend, also hätte mich interessiert, gab es da eine poetische Zusammenarbeit irgendeiner Art? Also das
es klang weder wie das eine noch das andere natürlich. Und ja. Gut, der Jandl in den 50er Jahren.
Ja, aber Magische Blätter ist ja auch einfach so ein großartiger Titel, deswegen war ich so überrascht, ihn dort zu finden.
Ja, aber Magische Blätter ist ja auch Prosa von der Magie. Mhm.
Also, ja, aber es war auch eine gemeine, es war ein bisschen eine Fangfrage.
Warum nicht? Ja.
Ja. Ja, Mensch, Clemens, also wie gesagt, 1000 Fragen wären dann noch, aber jetzt würde ich sagen, schließen wir mal die Fragerunde. Und ich danke dir auf jeden Fall sehr, dass du Rede und Antwort gestanden hast zu diesem wirren Kanon an Fragen. Und schicke herzliche Grüße nach Wien.
Ja, vielen Dank. Und ich bedanke mich auch für die vielen Fragen. Und wir haben immer noch nicht geklärt, welche Farbe ein Otter hat.
Nein, aber möchtest du das noch abschließend?
Ja, ich kann es beantworten. Ja. Nass.
Kapriolen.